Ja, den Lobpreis und den Weg, den ihr uns geführt habt. Ich liebe dieses Lied, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König und mein Gott, nimm diese Predigt von mir, dass es ein Lobpreis wird für dich. Amen. Ein wunderschönes Lied. Heute ist Advent. Eigentlich heißt es Adventus Domini. Und unsere Glaubensgeschwister in Rom hätten uns sofort verstanden. Es ist lateinisch und es geht um die Ankunft des Herrn in diese Welt. Und es ist was ganz Besonderes, dass Gott in diese Welt kommt. Es ist typisch Gott. Es ist typisch christlich, dass Gott zu uns kommt. In diese Welt, in mein Leben, in die Verhältnisse, in denen ich mich befinde. In den Arbeitsplatz, in meine Kämpfe und Nöte, in die Krippe, in den Schlamassel, in die Systeme dieser Welt, in die Freuden und auch in die Leiden. Gott bleibt nicht außen vor, er grenzt sich nicht ab. Jesus gründet kein Kloster in der Wüste, abgeschieden, sondern er kommt. Er kommt nach Bethlehem, er kommt in einen Raum, in dem Tiere stehen, wahrscheinlich unter einem Haus, und er setzt sich aus. Er ist sich für nichts zu schade. Auch für mich nicht. Typisch Gott. Er beginnt ganz früh und überlässt uns nicht uns selbst. Er ruft Männer und Frauen, den Noah, den Abraham, den Jakob, den Mose, ein ganzes Volk. Und als ob es damit nicht genug wäre, macht er sich selbst auf den Weg und kommt zu uns in seinem Sohn. Der Herr kommt. Und dann endet die Geschichte nicht mit den Zwölfen, sondern dann öffnet Gott die ganze Dimension dieser Welt und schickt die Zwölf in die Welt. Und sie machen sich auf den Weg. Manche kommen bis nach Indien von den Aposteln. Und sie bezahlen. Sie bezahlen zum Teil mit ihrem Leben dafür und bringen Frucht, reiche Frucht. Und ein Teil dieser Frucht sind wir heute Morgen auf diesen Plätzen. Gott kommt. Und er kommt in diesem Zeitalter durch seine Gemeinde. Das ist seine Idee, sein Einfall, sein Plan. Und am Ende der Zeit, da tritt die weltweite Gemeinde zusammen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, und sie laden ein. Und diese Einladung, die möchte ich uns lesen, weil sie gilt jedem von uns. Und sie heißt: Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Schauen wir nach hinten. Also die Installation ist intakt in diesem Haus. Und wir hören Wasser und sehen gleich einen großen Brunnen. Und ich erzähle was zu diesem Brunnen. Der steht in Rom auf dem Petersplatz. Und dieser Ort ist ganz besonders, weil unter dem Petersplatz und unter der Peterskirche, da befindet sich ein Friedhof, der überbaut ist. Und in der Nähe dieses Friedhofes war in den ersten Zeiten unserer Glaubensgeschwister ein Zirkus. Und in diesem Zirkus sind Christen zu Tode gekommen, auch einer von denen wir in der Bibel lesen, der Petrus. Und man hat, in der Peterskirche kann man da runtergehen, in diesen Friedhof, man hat ein Grab gefunden, wo man ziemlich sicher sagen kann, da liegt der Petrus. Und dieses Grab, wenn jemand nach Rom kommt und die Peterskirche besucht, ist genau und an der Stelle, wo der Altar ist. Genau darunter. Und jetzt auf dem Platz befindet sich ein ganz großer Brunnen. Und wenn Sommer ist und es heiß ist, ist es wunderbar. Mit einigen Schalen, zweite, dritte, eine vierte, eine fünfte Schale wird es nicht sein, ich glaube es sind 3 oder 4. Und von diesen Schalen fließt das Wasser von oben nach unten. Und der Brunnen, der soll uns leiten heute Morgen. Malt euch einen aus. In München steht übrigens auch einer, ein Duplikatfass, ein Schalenbrunnen. Von oben nach unten fließt das Wasser. Und jede Schale ruft, komm und trinke. Und dieser Brunnen soll uns heute Morgen zum Symbol dafür dienen, wie Gemeinde, wie die Braut Christi ist. Ich möchte mit euch den Epheserbrief lesen. Es sind knappe 6 Kapitel und natürlich nicht jedes Kapitel ausführlich, sondern nur die Beschreibung dessen, was für eine Schale das ist. Und dieser Brunnen selber dient als Beispiel für die Braut Christi, denn das, die Gemeinde, ist Gottes Erfindung für diese Zeit. So kommt Gott in unsere Welt. Und wenn es gut geht, entwickeln wir heute Morgen eine Schau dafür, wie Gemeinde, wie Braut Christi ist. Die erste Schale oben, ganz oben, die erste Schale steht für dein Verhältnis mit Gott, für deine Berufung, so beginnt alles. Und der Apostel, er schreibt, was diese Berufung ausmacht. Oft denken wir, es ist wichtig, was wir für Gott tun und was wir für ihn bewirken. Aber noch viel wichtiger ist, was wir für ihn sind. Und auch das macht unser Leben aus. Also wenn ich noch älter und etwas tattriger werde und gar nichts mehr tun kann, ich habe solche Menschen vor Augen. Was ist dann die Bedeutung meines Lebens? Der Paulus spricht davon und er sagt, die Bedeutung meines Lebens liegt darin, dass ich Kind bin des Vaters im Himmel. Meine Frau und ich haben ein großes Vorrecht, wir haben 10 Enkelkinder. Und gelegentlich kommt eines davon und wir verbringen einen halben Tag und dann werden Bücher angeschaut und dann sitzt eines neben mir und dann, so nach 5 Minuten, kuschelt sich's an mich. Das Wesentliche ist nicht so sehr, was wir tun, sondern dass wir Zeit miteinander verbringen und wissen, wir gehören zusammen. Das ist das Erste, erste Schluck aus dieser Schale, den du trinken darfst. Du bist Kind deines Vaters. Mit dieser Berufung kommst du durchs Leben und auch in den Himmel. Und dann öffnet der Apostel einen zweiten Akzent deine Berufung und er spricht davon, dass dein Platz ein ganz besonderer ist. Es ist nämlich der Platz auf Golgatha vor dem Kreuz. Und wo der dran hängt, dich anschaut und dir sagt, für dich vergossen. Leg den Rucksack deines Lebens, deine Sünde hier ab. Und versteh das, was ich für dich tue, als das Tor zum ewigen Leben. Versteh das, was ich für dich tue, als der Schlüssel für die Ketten, die dein Leben binden. Die Furcht vor dem Tod, die Bindung, die Bindungen, die du hast. Das ist das Zweite, was in der ersten Schale ist. Jesus sagt, für dich. Und damit gibt er dir das Zweite deiner Berufung, nämlich, dass du eine Jüngerin und ein Jünger Jesu bist. Und dann kommt das Dritte in diesem ersten Kapitel im Epheserbrief. Der Paulus spricht vom Heiligen Geist. Und er sagt, dass der Heilige Geist der Notar ist, der in deinem Leben die Bestätigung dafür gibt, dass das, was du glaubst, auch stimmt. Das ist notariell bestätigt, die Erfüllung mit dem Geist. Und der Geist Gottes gibt das, was der Vater für dich vorbereitet hat im Himmel, in dein Leben. Er gießt es ein, in dein Herz. Das ist die erste Schale. Sie gibt und schenkt dir deine Berufung. Halte sie fest, wie einen kostbaren Schatz. Du ein Kind, du ein Jünger, du erfüllt mit dem Geist und ein Erbe. Wir hören die Worte, die der Paulus verwendet. Auf unserem Zettel finden wir sie.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist.
Wenn du unsicher bist in deinem Verhältnis zu Gott, dann lädt dich diese Schale ein, komm und trinke daraus. Trinke so lang daraus, bis du wirklich satt bist. Trinke daraus. Komm. Die zweite Schale, und das ist eine mächtige, da geht es um die Gemeinde. Das Wasser fließt von der ersten in die zweite und die zweite fühlt sich auch aus sich selbst heraus mächtig und groß. Diese zweite Schale wird im Epheserbrief im Kapitel 2 bis zum Kapitel 4 beschrieben. Und das allererste, was in dieser Schale geschieht, ist Versöhnung. Und zwar nicht nur mit dir selber und mit Gott, sondern auch untereinander. Die ersten Christen hatten ein großes Problem. In der Gemeinde waren nämlich Juden und die Heiden zusammen. Und unter diesen beiden Gruppen herrschte große Feindschaft. Die einen konnten nicht mit den anderen. Wir spüren das in der Apostelgeschichte, wo der Petrus, als er eingeladen wird von Cornelius, sagt, ihr wisst, dass einem jüdischen Mann es nicht erlaubt ist, zu einem Heiden ins Haus zu gehen. Stellt euch vor, ihr ladet jemand ein, der kommt zu euch, klingelt und die ersten Worte, die ihr hört, ist, ihr wisst, dass es eigentlich mir nicht erlaubt ist, von meinem Glauben her, zu dir als Gast zu kommen. Tolle Begrüßung. Was für eine Feindschaft. Und jetzt Jetzt sagt der Apostel Paulus, diese Feindschaft ist durch Jesus überwunden, weil er hat die Ablehnung beider Seiten auf sich genommen. Und die Ablehnungen waren stark. Stellt euch vor, ihr seid in der antiken Welt und ihr habt das Glück, einen Sklaven zu halten, der euch alle dreckigen Arbeiten abnimmt. Ihr bezahlt ihn nicht, aber ihr versorgt ihn gut und jetzt kommt der Gute zum Glauben. Ihr übrigens auch. Und jetzt geht ihr beide zum Gottesdienst und hört von der Freiheit in Christus. Könnt ihr euch das vorstellen? In dieser Welt war das Verhältnis zwischen Männern und Frauen auch in der Ehe zum Teil schwierig. Der Mann hatte das Recht, man glaubt es gar nicht, seine Frau umzubringen und straffrei dabei zu bleiben, weil er war der Chef des Hauses. Stellt euch vor, ihr kommt zum Glauben. Und der Mann beginnt, die Frau zu lieben, so wie Christus. Und die beiden gehen zum Gottesdienst, in eine Gemeinde. Könnt ihr euch die Spannungen vorstellen? Christus mit seinem Kreuz ist mitten in der Gemeinde. Christus ist nicht nur gestorben für die Sünden der Welt, sondern er ist auch gestorben für die Gemeinde. Und dass es überhaupt geht, dass wir zusammen sind. So unterschiedliche Leute. Manche hätten wir im Ernst nicht gewählt, dass sie auch in der Gemeinde sind. Und Gott will noch andere Menschen dazu tun. Also das Erste in dieser Schale ist Versöhnung. Und das Zweite ist, dass Gemeinde eine Grundlage bekommt, eine feste und tiefe Grundlage. Und deswegen sagen wir, wir gehören zur apostolisch-katholischen Gemeinde. Katholisch nicht im Sinn von römisch-katholisch, sondern katholisch heißt umfassend. Der ganzen Kirche, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Unser Fundament reicht tief bis zu Abraham und umschließt die letzten 2000 Jahre Erfahrungen unserer Vorgänger. Unerschütterlich, die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen. Die Grundlage. Und dann ist die Gemeinde das große Geheimnis Gottes, das er lüften will auch durch euch und der Welt zeigen will, wie es gehen kann. Also manche sagen, wie können wir heute leben? Antwort, schaut auf die Gemeinde. Dort sind die Quellen. Ja, und schließlich ist es so, dass die Gemeinde, wie der Leib Jesu ist, ein großes Geheimnis. Manche wollen nur das Haupt. Stellt euch ein Haupt vor ohne Leib. Das ist enthauptet, der Leib. Und dem Leib fehlt Entscheidendes. Wer hierher kommt, der bemerkt irgendwann einen Zug, eine Einladung. Und die Einladung heißt, komm, werde Teil dieses Leibes. Und lass dir gefallen, dass in diesem Leib Hirten, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten sind, die dir helfen wollen. Der Petrus sagt mal, wir sollen uns als geistliches Haus aufbauen. Einige von uns sind sicher irgendwo in der Baubranche und wissen, wie das funktioniert. Lego-Spieler sowieso. Also, da gibt es einen Stein, der mich trägt. Unten. Dann komme ich und neben mir sind auch Steine, mit denen ich trage. Und dann über mir gibt es Steine, die ich trage. Wenn du weißt, wer dich trägt, mit wem du dienst und wem du dienst, dann bist du Teil dieses Leibes. Und der Heilige Geist lädt dich ein, heute Morgen, komm und werd Teil des Leibes. Sei nicht mehr allein. Füge dich hinzu. Werde jemand, der an diesem Leib angewachsen ist. Komm und trinke aus dieser zweiten großen Schale. Und dann steht in diesem Kapitel noch etwas drin. Und da geht es darum, dass wir unser Leben ändern. Das Fachwort der Bibel ist Heiligung. Das ist interessant, dass der Apostel Paulus das erst am Ende dieser Kapitel erwähnt und eigentlich völlig klar. Heiligung, Lebensveränderung ist kein Solo-Projekt. Das kann allein nicht gelingen. Wie du lebst und wie wir leben, ist eine Frage einer Gemeinschaft. Du kannst dein Leben alleine nicht verändern. Du kannst es auch alleine nicht auf die Reihe bringen, weil du brauchst die anderen dazu. Und du musst Teil einer Gemeinde sein, Teil des Leibes. Nur darin geschieht Lebensveränderung. Manche sagen, ich bin doch Christ, es muss gehen. Das ist der Anfang. Es kommt der zweite Schritt. Wir hören von der Eva Maria was zum Aufbau des Leibes. Guck mal, das hier. 4147.
Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben. Nach dem Maß der Gabe Christi. Er hat einige Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe.
Danke. Dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Dass der Leib wächst. Wir sehen die Schalen vor uns und wie das Wasser runterprasselt. Die erste Schale, da geht es um dich. Es geht um deine Berufung, um dein Leben, um dein Verhältnis mit Gott. Die zweite Schale, es geht um die Gemeinde und ich lade dich ein, komm und trinke aus dieser Schale. Der Apostel erwähnt eine weitere Schale und jetzt wird das Bild von dem Brunnen, ist es zu klein, weil eigentlich muss man eine weitere Schale denken, die noch größer ist. Und wir fragen, was kann das sein, eine noch größere Schale? Und der Apostel Paulus antwortet darauf und sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dann spricht er über das Verhältnis von Mann und Frau und wie sie in ihrem Miteinander das Verhältnis von Jesus und der Gemeinde widerspiegeln sollen. Damit ist ganz deutlich, Ehepaare bekommen auf die Frage, wie sie ihre Ehe leben sollen, die Antwort durch die Gemeinde. Also mein Rat für Ehepaare ist, geht gemeinsam in eine Gemeinde, weil dadurch versteht ihr auch was für euer Miteinander. Und der Apostel spricht dann nicht nur über Mann und Frau, sondern auch in diesem Text über Väter und Kinder und in anderen Briefen erwähnt er, wie das ist mit den Älteren und den Jüngeren. Offensichtlich geht es darum, wie das Wasser weiterfließt in unsere Stände. Das ist das Fachwort. Der Stand, in dem ich bin. Ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin Großvater und ich bin ein Älterer. Das ist mein Stand. Und ich soll durch diesen Stand verwirklichen, wie Gott es sich gedacht hat. Als Ehemann, als Vater, als Großvater und als Älterer zu leben. Christus soll dadurch anschaubar werden und wir verstehen sofort, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde durch die Art und Weise, wie wir leben, als Stand, sofort einen Geschmack des Reiches Gottes mitbekommen. Die Schale weitet sich in unser Leben hinein. Wir hören 5,21.
Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn.
Das, was da durchkommt, ist, dass Gott der Meister des Lebens ist. Es wird klar, wie der Schöpfer es sich gedacht hat. Und wir verwirklichen miteinander eine Jesuskultur. Nicht die Kultur unserer Tage, sondern seine Kultur. Wie er will, dass wir in unserem Leben miteinander umgehen. Eine dritte mächtige Schale und dann denken wir, ja, es ist gut, aber der Apostel spricht noch von der vierten und die ist noch größer. Das Wasser fließt weiter und er spricht über den Beruf und er nimmt sich in der damaligen Welt ein Berufsverhältnis vor, das äußerst schwierig war. Er spricht nämlich über die, die als Sklaven irgendwo leben und redet darüber, wie sie diesen Beruf leben sollen. Für mich waren diese Sätze sehr hilfreich. Da heißt es nämlich, tut euren Dienst nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Mit diesem Satz habe ich Toiletten geputzt, habe ich Prospekte gefaltet, habe ich gepredigt, habe ich das Kleine und das Große getan. Und es war nicht wichtig, was andere darüber denken. Es war wichtig, was Gott denkt. Wenn du auf der Universität bist, in der Schule, tu das, was du tust, für Gott. Wenn du in einer schwierigen Arbeitssituation bist, tu das, was du tust, für Gott. Und diese Schale, voll Evangelium, voll Liebe Gottes, reicht noch weiter als das, was wir als Väter und Mütter, als ledige, verheiratete oder verwitwete leben. Und wir spüren sofort, dass dieser Brunnen hineinreicht in unsere Stadt, in unser Land. Und ich möchte euch aufmerksam machen, dass der Apostel eine Reihenfolge vorschlägt. Es beginnt mit dir. Es führt über die Gemeinde. Es geht in den Stand, in dem du stehst. Es reicht weiter in deine Berufswelt. Und dann kommt die letzte Schale und sie ist riesig groß. Da geht es um die Welt. Und es geht um die Mission. Das ist die fünfte Schale. Und der Apostel sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und er spricht über die Waffenrüstung Gottes. Wir sind nicht blind. Wir sind nicht unwissend über die Lage, in der die Welt ist und dass wir mit Widerstand zu rechnen haben. Er redet darüber, über die Waffen, die wir brauchen, um zu bestehen. Er spricht über den Teufel und wir wissen, dass der Teufel lediglich ein gefallener Engel ist. Wir schauen noch mehr auf Jesus, von dem wir wissen, er ist der Überwinder. Bedenken wir das für einen Moment für unser Leben. Jesus ist mein Überwinder. Es ist mein Überwinder. Ich kann hinter ihm Schutz finden. Wenn du angegriffen wirst, stell dich hinter den Überwinder. Wechsel den Platz. Jesus ist der Überwinder. Die Gemeinde selber ist das Heerlager Gottes. Sie ist nicht nur die Braut, sondern sie ist eine Kampfgruppe. Im Alten Testament wird von Gott als dem Herr Zebaoth gesprochen. Und Zebaoth bedeutet eigentlich Herr der Heerscharen. Also Gott hat eine Kampfgruppe, hat ein Heer. Und wir sind Teil dieses Heeres und wir sollen kämpfen in der unsichtbaren Welt, um das Feld zu behalten. Es ist deutlich, geistliche Kämpfe werden mit geistlichen Waffen geschlagen. Die Stellen, in denen wir kämpfen müssen, das erste Kampfmittel ist unser Gebet. Und dann, wenn wir den Epheserbrief lesen, schlägt der Apostel verschiedene Waffen vor. Die meisten sind defensiver Natur. Ich möchte nur eine davon herausnehmen. Das ist der Helm des Heils. Und ich stelle mir das so vor, dass unser Kopf wie ein Flugplatz ist, auf den Gedanken landen. Ständig kommen Flugzeuge und ich sitze im Tower und kann diesen Flugzeugen die Landeerlaubnis geben oder verweigern. Dann müssen sie wieder durchstarten. Nee, dich will ich hier nicht. Bitte weiter. Das ist der Helm des Heils. Das bedeutet, dass wir geschützt sind mit den heilvollen Gedanken Gottes über uns und über die Gemeinde, über meine Frau, über meinen Mann, über den Arbeitskollegen, über die Welt, über den Staat. Heilvolle Gedanken. Gott hat Heil im Sinn. Welchen Gedanken, Flugzeugen gebe ich die Landeerlaubnis und welchen verweigere ich sie? Ich habe das Gebet erwähnt, von dem der Apostel spricht. Er sagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Die Braut Christi, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir hören zu dem Brunnen nochmal das Geräusch, das er macht. Und ich möchte diese Einladungen wiederholen und persönlich sagen. Komm und trinke aus der ersten Schale. Trinke aus Gott, bis du satt wirst und selber überströmst. Die zweite Schale, das ist die Gemeinde. Komm und trinke daraus und werd Teil des Leibes Jesu Christi. Bau dich ein und diene mit deinen Geschwistern. Die dritte Schale. Lass dieses Wasser des Lebens eindringen in den Lebensstand, in dem du bist, als Mutter und Vater, als Frau und Mann, als Älterer oder Jüngerer. Und lass dich prägen und verwirkliche das Vorbild Jesu in deinem Leben. Die vierte Schale, dein Beruf. Tu das, was du tust, nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Darin liegt die Befreiung, die du brauchst für das Berufsverhältnis, in dem du stehst. Und dann die letzte Schale. Sei bereit, durch dein Leben allen zu bezeugen, dass Gott sie liebt. Sei gerüstet. Sei Teil des Heerlagers des Herrn der Welt. In diesem Text, im Epheserbrief, da betet der Paulus für die Gemeinde. Und ich möchte seine Worte mir zu Augen eigen machen für euch. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für euch ist. Amen.